Ja, hallo zur 32. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir müssen einen aufregenden Samstag hier heute besprechen, an dem man das Gefühl hatte, dass irgendwie in wenigen Stunden über die Fortuna alles Mögliche an Nachrichten, an Emotionen und so weiter hereingebrochen ist. Während die zweite mit 6:0 über die Sportfreunde Lotte hergefegt ist, konnte auch die erste Mannschaft zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Spiel gewinnen mit dem 1:0 gegen Würzburg. Es gab Personalnachrichten oder zumindest Gerüchte in der Transferecke und direkt nach dem Spiel brach dann noch die Nachricht, dass Klaus Allofs zum Vorstand berufen wird. Ja, und da sind wir zum Glück auch alle zu viert heute für dabei. Da werden wir auch alle unsere Meinungen brauchen, denke ich mal. Mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Dem Tim in Berlin.
Hallo.
Und dem Moritz mit mir hier auf dem Sofa in Köln.
Hallo.
Ich bin der Lukas und ja, dann starten wir direkt mal mit, vielleicht mit dem kleinsten Thema, so mit dem bisschen, was da jetzt noch im Kader passiert. Es gilt jetzt ja als so gut wie sicher, dass der angesprochene Transfer von Kutris jetzt irgendwie in den nächsten Stunden vielleicht sogar noch finalisiert wird und dann wahrscheinlich morgen verkündet wird, denke ich mal.
Ja, Moment, der war jetzt beim Medizincheck, ne?
Also, genau.
Kann ja auch sein. Man hätte es ja auch direkt nach dem Medizincheck dann verkünden können.
Meinst du, da kommt noch was?
Vielleicht hat das auf jeden Fall offen.
Vielleicht hat er ja gar keinen Kreuzbandriss und hat die Fortuna gesagt, nee, Moment. Spieler ohne Kreuzbandriss.
Ja, warten wir es mal ab.
Nächste Woche wissen wir es.
Genau, warten wir es mal ab wahrscheinlich. Oder eventuell weiß man da sogar schon mehr, wenn ihr die Ausgabe hört. Im Raum steht jetzt anscheinend eine Zweijahresleihe. Mit einer Kaufoption, die 3 Millionen betragen soll, habe ich gelesen. Plus dann nochmal irgendwie eine Leihgebühr. Finde ich auch irgendwie relativ viel, muss ich sagen.
Ach, also, bis dahin sind wir längst in der Bundesliga. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber die Marschroute ist jetzt klar.
Auch da, glaube ich, soll es da nochmal eine Extrazahlung geben, habe ich gesehen. Ja. Wie spekuliert. Aber gut, das würden wir wohl alle nehmen. Aber so oder so sieht es auf jeden Fall so aus, dass man wirklich sehr von diesem Spieler überzeugt ist. Also ich weiß, dass ich irgendwie das irgendwie immer noch ein bisschen komisch fand, so dass man da jetzt einen zweiten so unglaublich starken Linksverteidiger holen will, den man ja auf jeden Fall, glaube ich, auch, also wenn man so jemanden holt, will man den ja eigentlich holen, weil man absolutes Stammspielerpotenzial in dem sieht. Und das kann ja auf jeden Fall auch Florian Hartherz für sich beanspruchen, würde ich sagen. Also einfach vom Status, den er hat. Also je mehr ich jetzt aber wie drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass halt wahrscheinlich Kutris so eine Art Jean-Zimmer-Rolle spielen soll. Ne? Dass der halt quasi
ein bisschen offensiver
auch sein kann. Dass er halt der Backup für eine Viererkette ist, dass man aber eben wirklich das, was wir ja auch irgendwie so ein bisschen gefordert haben, dass man schon auch weiterhin irgendwie mit der Dreierkette eben operieren will. Und dass er dann halt dann dieser linke Flügelläufer halt sein kann. Also die Position, die letztes Jahr einfach oft Erik Tommy gespielt hat. Und dann Hartherz auf jeden Fall eine weitere Option für den linken Innenverteidiger halt sein könnte.
Das kann sein. Und zwei weitere Sachen. Ich glaube, der ist einfach noch nicht wieder komplett fit und muss sich auch noch ranarbeiten. Und zweitens finde ich es auch nicht so schlecht, wenn es jemanden gibt, der im Kader Florian Hartherz den Posten streitig machen könnte. Da können wir gleich zu kommen.
Genau, sehe ich auch absolut so. Ich glaube nur einfach, dass es halt super schwierig ist, so zwei so Leuten halt irgendwie vernünftig aufzuzeigen, wie sie halt auf ihre Spiele kommen wollen, wenn man nur mit Viererkette planen würde. Aber ich glaube, dass man das irgendwie mit dieser Dreierkettenoption halt irgendwie dann doch relativ realistisch machen könnte. Von daher hoffe ich mal, dass da jetzt noch einiges passiert und dass auch wirklich dann die großen Hoffnungen, die die Fortuna in ihnen hat, sich dann scheinbar bewahrheiten werden. Ja. In dem gleichen Artikel, der in der Rheinischen Post erschienen ist, wurde dann die Fortuna mit Luka Krajnc in Verbindung gebracht, einem slowenischen Innenverteidiger. Im Augenblick noch angestellt bei Frosinone Calcio in der Serie B, also in der zweiten italienischen Liga. Ich glaube, der Name hat euch wahrscheinlich jetzt auch erstmal nichts gesagt.
Ich glaube, er ist Nationalspieler.
Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, was auf jeden Fall wohl ganz, ganz wichtig ist, dass man wohl noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist, der Linksfuß ist. Und das ist er wohl. Auch da würde ich irgendwie denken, das macht eigentlich dann doch schon relativ viel Sinn, dass man da jetzt irgendwie nicht, dass man da halt irgendwie eher jemanden aus der zweiten Reihe für die zweite Reihe holt. Irgendwie jemanden, der zwar den starken linken Fuß hat, der sich aber erstmal dann schon eher hinter Danso und hinter Hoffmann einordnen wird im Innenverteidiger-Ranking. Aber auch da dann irgendwie vielleicht mit der Dreierkette und sonst irgendwie dann die Einsatz auf Spiele hat. Aber da muss man auch mal sehen, ob es überhaupt dazu kommt. Aber es ist, glaube ich, relativ klar, da irgendwie zu sehen, was halt das Profil des Spielers ist, den die Fortuna auch verpflichten will.
Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für Jamil Siebert, weil wenn dann ein gestandener Spieler kommt, der vielleicht auch einen Anspruch auf mehr hegt, dann kann er sich vielleicht mit seinen Einsatzzeiten, wenn sich niemand verletzt, ein bisschen hinten anstellen. Aber so zeigt man auch ein bisschen, die Plätze 3 und 4 in der Innenverteidigung sind noch nicht fest vergeben und wir würden dir da eine Möglichkeit anbieten, dich einzubringen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Signalwirkung haben soll, ganz genau wie du schon sagst. Und vielleicht irgendwie auch Teil von diesem Deal ist, den man da ja irgendwie gerade versucht irgendwie zu schmieden, um ihn mit einem Profivertrag auszustatten. Ja, gibt es noch was zum Kader zu sagen, was es da an Bewegungen gab?
Nee, bin sehr gespannt. Wir haben ja jetzt noch genau eine Woche, über was wir uns nächste Woche noch so unterhalten werden. Ich bin wirklich vor allem wegen dem angedeuteten Paparazzis von RP, die ja genau auf die Minute berichtet haben, wann Kutris aus seiner medizinischen Untersuchung kam. Entweder man wollte da den anderen prominenten Neuzugang heute nicht, den Tag nicht zu groß werden lassen, oder ich mache mir dann doch auch meine Gedanken, warum das noch nicht verkündet wurde. Also ja. Das bleibt spannend, das bleibt wirklich spannend.
Man muss noch sagen, als Randnotiz noch, also was heißt Randnotiz, schon auch relativ wichtig, dass anscheinend Kenan Karaman bleibt, also zumindest haben das sowohl Uwe Klein als auch Uwe Rösler dann auch noch so gesagt, also dass Karaman das selbst in einem Gespräch so bestätigt hat, dass er bleibt. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Situation sehr gut für Fortuna.
Genau.
Genau, dann wollen wir uns mal um den Elefant im Raum kümmern, würde ich sagen.
Gibt immer so Elefanten, die irgendwie rumstehen.
Ja, aber das ist schon mal wirklich auch ein größerer. Die Fortuna beruft Klaus Allofs, die Gerresheimer Vereinslegende, zum Vorstand für Fußball und Entwicklung, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Es wurde ja schon seit ich denken kann, wurde das ja irgendwie immer mal kolportiert, dass man da in Kontakt steht, dass man da versucht, vielleicht irgendwas möglich zu machen, besonders nach seiner Zeit dann irgendwie in Bremen, glaube ich, hat es da immer wieder irgendwie verstärkten Kontakt gegeben. Und jetzt scheint der Augenblick der richtige zu sein.
Könnt ihr euch noch erinnern an Wadde Hadde Dude da von Stefan Raab? Da gibt es so einen Einspieler ganz am Anfang, wo so sinngemäß gesagt wird, er verließ Deutschland mit den Worten, ich gehe jetzt nach New York und wenn ich da erfolgreich bin, dann seht ihr mich nie wieder. Und heute Abend ist er wieder hier. Und dann geht Stefan Raab los.
Ja,
fiel mir irgendwie ein.
Es ist ja irgendwie, ich habe dann diese Pressekonferenz heute, eigentlich idealerweise geht man mit Fragen in eine Pressekonferenz rein und kommt mit Antworten wieder raus. Nur bei dieser Pressekonferenz war das zum Teil etwas anders gelagert, weil die großen Fragen, die sich ja uns und auch alle anderen beschäftigen, wurden nicht so richtig geklärt. Und die Nachfragen der Journalisten waren, gingen auch alle in die gleiche Richtung. Was genau macht eigentlich jetzt Klaus Allofs als Vorstand für Fußball und Gedöns bei Fortuna Düsseldorf? Ich habe das nicht verstanden. Und die sind da auch da so rumgetänzelt und ganz offen, alles geht ja auch um Uwe Klein, nachvollziehbarerweise, weil das ist die offensichtliche Frage. Und so richtig klar ist mir das nicht gewesen. Und vor allem, also idealerweise, wenn man, ist, man stockt den Vorstand auf, das ist ja eine größere strategische Überlegung, auch vielleicht richtungsweisend, was diesen Verein angeht. Und ich denke mir in meiner Naivität immer, wenn man sowas macht, dann werden in dem Moment klare Verantwortungsbereiche auch schon abgesteckt und damit vielleicht auch gewisse Punkte gesetzt, die ja auch in Zukunft weisen sollen. Aber in der Pressekonferenz war das immer so, ja, das müssen wir mal im Tagesgeschäft sehen, wie das läuft. Hm. Und da drängt sich mir der Verdacht auf, Klaus Allofs hatte gerade Zeit, ganz offensichtlich nichts Besseres zu tun. Und Fortuna Düsseldorf hat sich gedacht, geil, den holen wir jetzt zurück. Und das heißt noch nicht, dass das alles schlecht werden muss und dass es keine gute Sache für Fortuna Düsseldorf ist. Ne? Aber so war diese Pressekonferenz. Ich habe mir gedacht, was ist das? Ja, also warum wird da nicht klarer Butter bei die Fische gegeben?
Ja, weil sie es nicht wussten.
Weil sie es nicht wussten?
Auch. Ja, ganz sicher. Also ich fand es halt auch wirklich haarsträubend, weil man halt, wenn man so auf so eine Pressekonferenz geht, sich das zumindest zurechtlegt, weil man ja weiß, die Frage nach den Zuständigkeiten, die kommt. Ja. So. Und sie wussten es nicht. Und sie hatten sich nicht zurechtgelegt. Es war schon haarsträubend, ja.
Ja, vielleicht ist das auch irgendwie genau das Positive, was das jetzt auslösen wird. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, zwei Punkte, um das mal zu verteidigen, auch wenn ich ja eigentlich immer eher der Mahner und der Negativseher bin. Vielleicht ist ja genau das der Punkt, warum es gut ist, dass ein Klaus Allofs da ist. Weil das in Zukunft hoffentlich nicht mehr passieren wird, wenn so jemand da ist. Also wie auch immer, jetzt seine sportliche Kompetenz im Jahr 2020 aussieht, das steht ja auch nochmal irgendwie auf einem anderen Blatt. Aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass halt weiter so bei der Fortuna dann gearbeitet wird in den Führungsgremien, wenn er da irgendwie erstmal da ist. Auch wenn er jetzt natürlich selber da an dieser grauenvollen Pressekonferenz natürlich beteiligt gewesen ist. Aber zumindest würde ich denken, dass ein Klaus Allofs das in der Zukunft nicht mehr zulassen wird, dass man da halt so ein Bild abgibt. Und auch wenn wirklich irgendwie viel danach aussieht, als ob da gerade ein geschwächter Vorstand halt mal wieder mit so einem absoluten PR-Move, wie er in der Zeitung steht, mal wieder so ein bisschen Wahlkampf irgendwie für sich machen will. So ein bisschen erinnert das ja irgendwie an die Funkel-Verlängerung, an die Vertragsverlängerung mit Friedhelm Funkel, nur weil Erik Tommy halt in der 90. Minute den Ball da aufs Tor schießt und der halt vom Pfosten ins Tor und nicht ins Spielfeld zurückspringt.
Aus 45 Metern.
wenn der Ball anders vom Pfosten zurückspringt, wird Funkels Vertrag halt nicht verlängert. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber weswegen ich das dann auch trotzdem noch ein bisschen positiv bewerte, ist, dass ich einfach hoffe, dass Klaus Allofs in diese Rolle, die man ja vor einem Jahr mehr oder weniger wegrationalisiert hat, nämlich in die von Erich Rutemöller reinschlüpfen wird. Und man ja deutlich sagen muss, dass dessen Anwesenheit im Vorstand der Fortuna einfach dem Verein unglaublich gut getan hat, dass irgendwie die Sachen, die damals passiert sind, die Fortuna hervorragend aufgestellt haben und überhaupt erstmal dafür gesorgt haben, dass man diese 2 Jahre in der Bundesliga verbringen konnte und auch sonst irgendwie im Hintergrund super viele Sachen angeschoben hat, was man ja jetzt sogar irgendwie im Nachwuchsleistungszentrum und so weiter sehen kann. Vielleicht irgendwie auch irgendwo damit, dass es der zweiten Mannschaft irgendwie ganz gut geht und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass einfach, wenn da jetzt halt wieder so, ja, so eine Art graue Eminenz halt irgendwie sitzt und den anderen so ein bisschen auf die Finger guckt, ob das möglich sein wird, das steht jetzt gleich nochmal auf einem anderen Blatt, da kommen wir ja bestimmt auch noch zu. Aber so zumindest vom Standing, von der von der Aura, die er vielleicht irgendwie mitbringt, ist da halt einfach jemand, auf den gehört wird, der halt eine ruhige, eine besonnene Art hat irgendwie und dem man hoffentlich auch Gehör schenken wird.
Ja, also ein Journalist in der Pressekonferenz fragte ihn, ob er jetzt sowas wie der Außenminister von Fortuna Düsseldorf sei. Und da habe ich kurzzeitig überlegt, lieber Außenminister als Bundespräsident von Fortuna Düsseldorf, so mit so einer repräsentativen Funktion. Ich hoffe wirklich, dass er seine Kompetenz, weil ich meine, der hat ja einfach eine gute Vita, der hat ja echt gute Dinge gemacht, so in den letzten geschätzt 25 Jahren. Und ja, die Hoffnung darauf bleibt, wir werden es beobachten.
Also in den letzten 25 Jahre fällt allerdings auch die Entlassung als Trainer bei Fortuna Düsseldorf.
Die auch wirklich zurecht kam. Die auch
nach kurzer Zeit. Ja.
Aber ich muss halt nochmal, also was ich interessant fand, also du, Lou, du hast es vielleicht auch nicht zu Unrecht jetzt ein bisschen auf Röttgermann abgezielt, aber ganz offensichtlich ging es ja nicht nur Röttgermann darum, sein Gesicht heute in die Kamera zu halten, sondern Aufsichtsrat war auch sehr prominent vertreten. Und es gab einfach so ein paar Fragen, die die Journalisten sehr dankenswerterweise gestellt haben, die man sich, während man das sah, sich auch gedacht hat. Warum hat denn nicht keiner daran gedacht, Uwe Klein da einfach hinzusetzen?
Mit an den Tisch zu setzen.
Ja. Und dann gibt es auch noch diesen Kameraschnitt, wie er da echt mit dem Koke vom Marketing am Katzentisch sitzt. Ja. Und dann denkt man, okay, es gibt halt den Aufsichtsratsvorsitzenden und es gibt den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Ich will jetzt nicht auf einen zeigen, der da halt vielleicht hätte Platz machen können für Uwe Klein, aber vielleicht braucht man den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden nicht da sitzen. Und ich denke auch, ja, dass das vielleicht ist jetzt Uwe Klein auch nicht jemand, der irgendwie die begeisternden Interviews gibt und da kann Alofs sich ein bisschen auch einbringen. Aber es ist schwer, das nicht als eine Beeinträchtigung von Uwe Kleins Aufgabenbereich zu sehen. Und gerade wenn sich das im Tagesgeschäft noch klären soll, weil das nicht klar ist, was da jetzt genau ist, muss man jetzt mal überlegen und wird abwarten. Aber es wirkt schon so, dass vielleicht ist es auch nicht zum Schlechteren, dass Olofs Dinge tut, die sonst hätte Uwe Klein auch genauso gut machen können.
Ja, also ich glaube halt schon auf jeden Fall auch, dass es einfach heißen wird, dass halt einfach Alofs jetzt in Zukunft mehr oder weniger alles abnicken wird, was an wichtigen Entscheidungen irgendwie sportlich getroffen wird, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei Entscheidungen jetzt quasi an Alofs vorbeikommst, wenn es sportliche Entscheidungen sind.
Ja. Ich glaube, es gibt ja auch so einen Punkt, wo ich mir denke, dass es muss eben nicht schlecht sein, eben mehrere Meinungen zu haben, muss nicht schlecht sein. Und wenn ich mir überlege, wer jetzt neben Klein sportliche Verantwortung trägt und der Entscheidung, dann ist es vielleicht auch ganz gut. Röttgermann hat wahrscheinlich, also ziemlich sicher, seine Qualitäten woanders. Der ist halt eher auch so ein Wirtschaftsmensch und wird da seinen Job machen. Und es kann natürlich auch sinnvoll sein, dass eben in so einer Führungsgremium eben auch eben Fachwissen da ist, sportliches und nicht nur, wie man expandiert und keine Ahnung was macht. Und da kann es ja nicht schaden, wenn man jemanden hat, mit dem man da diskutieren kann, wenn sich das auf einer Teamplay, war das wichtige Wort, eben auch reinspielen kann, ja, wenn es kontrovers ist, aber auch produktiv.
Ja, also es ist halt also der ist halt nicht Stefan Effenberg oder so, den du da hinsetzt, sondern der Typ hat ja auch schon, auch wenn nicht nur die 25, nicht nur der seine Entlassung als Trainer in die 25 Jahre fällt, sondern ja auch andere Fehlentscheidungen, die ja dann auch andere Jobs ihn gekostet haben damals, ist er ja einfach, glaube ich, schon ein kompetenter Mensch und das ist erstmal gut, den da zu haben. Das stellt natürlich trotzdem so ein bisschen zur Diskussion, ob nicht diese Nachfolge von Lutz Pfannenstiel damals mit Uwe Klein auch einfach nur eine völlige Behelfslösung war, von der keiner so richtig überzeugt war oder so. Und du dann eigentlich so ein bisschen gewartet hast, wie läuft es jetzt? Und jetzt gab es irgendwie diese Gelegenheit, eben Klaus Allofs zu holen und dann ist es irgendwie doch kurzfristiger als gedacht dazu gekommen, dass man eben noch eine Person dafür sich reinholt. So.
Ja. Ja, kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, dass man einfach dann, gerade weil man ja auch mitten im Abstiegskampf war, gerade schon den Trainer entlassen hatte,
ja.
Was man ja wirklich nicht unterschätzen darf, ne? Dass der Trainer, den man damals geholt hatte, war halt der Wunschkandidat von Lutz Pfannenstiel, der dann halt einfach keine 3 Wochen später halt seinen Abstieg verkündet. Da hast du halt wirklich, ja, das ist halt wirklich fast das Worst-Case-Szenario und da hat man dann, glaube ich, auch einfach erstmal auf die hauseigene Lösung zurückgegriffen aus, ja, einfach auch aus Mangel an Alternativen oder aus Mangel an Ideen. Und wenn man den jetzt vielleicht nochmal einfach mit Alofs weiter unterstützen kann, kann das auf jeden Fall auch einfach alles in eine relativ positive Richtung gehen. Also wollen wir es einfach mal hoffen. No. Und ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so richtig vorhat, Uwe Klein da jetzt so richtig stark zu entmachten oder so. Ich glaube eher, dass das einfach nur einfach unglücklichste Kommunikation gewesen ist, wie man das da heute verkauft hat. Auch wenn er natürlich irgendwie in seinen Aufgaben beschnitten wird. Mit Sicherheit. Aber ich glaube, was das viel Wichtigere war und warum das passiert ist und warum da halt eben auch nicht nur der Vorsitzende, sondern auch der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats halt vorne Platz nehmen mussten, ist halt, weil jetzt einfach Aufsichtsratswahlen anstehen bei der Fortuna. Und ja, wir hatten das ja mit dem PR-Move eben schon mal angesprochen. Ja, was kann man, wie kann man besser Wahlkampf für sich machen, als indem man sich halt neben so eine große Vereinslegende halt einfach setzt und ja. Zeigt hier, seht her, was wir möglich gemacht haben. Bitte wählt uns wieder.
Dazu noch ein Gedanken, der auch auf Uwe Klein genauso passt, dass man ja generell auch doch bemüht ist, meiner Meinung nach, im Verein seit einiger Zeit so doch verstärkt auf Identifikation zu setzen. Auch in den im Funktionsteam mit Bellinghausen und Rösler und auch halt mit Uwe Klein als jemandem, der schon immer bei der Fortuna war quasi. Und das hast du natürlich mit Thomas Alofs.
Klaus,
Entschuldigung. Den würde ich auch noch nehmen. Klaus Alofs natürlich auch.
Der war ja auch schon mal im Vorstand, ne?
Ich glaub, Thomas Alofs.
Ist ja, also das geht jetzt, glaube ich, auch arg in Spekulative, ja. Aber der war wohl Stempel auch nicht so allzu gut mit Leuten aus dem derzeitigen Aufsichtsrat. Na ja, okay. Gut. Ja, also was ich glaube, es steckt auf jeden Fall irgendwie super viel Potenzial da drin, aber halt irgendwie auch nach unten leider. Aber trotzdem war ich eigentlich, als ich von der Nachricht erfahren habe, erstmal für einen Moment richtig, richtig positiv gestimmt, also richtig begeistert. Allein schon, weil ich irgendwie kurz dachte, so, ja, dann ist einfach jemand da, der vielleicht irgendwie auch mal so eine Gegenstimme gegen diesen großen Wolfsburger Block irgendwie erheben kann, bis mir dann irgendwann klar wurde, dass ja Klaus Alofs sehr wohl halt auch eine Wolfsburger Vergangenheit hat und ja, dann wirklich auch viele Jahre mit Thomas Röttgermann zusammengearbeitet hat. Von daher hoffe ich einfach, dass das nicht dazu führt, dass da jetzt noch mehr irgendwie Klientelpolitik unter Buddies betrieben wird. Aber
anscheinend
die Möglichkeit
nicht, wurde ja heute direkt verneint.
Da bin ich erleichtert.
Das ist wie Seehofer mit seiner Racial Profiling-Studie. Das ist verboten, das machen wir, deswegen gibt es das nicht.
Ich habe auch ganz kurz, aber auch nur für ein paar Sekunden an Mike Büskens gedacht, aber nur ganz kurz.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich schon irgendwie jetzt sehr viel, dass man eben auf diese Identitätskarte irgendwie setzt, ne? Von wegen hat Düsseldorfer Vergangenheit und so weiter. Also das ist ja wirklich oft, glaube ich, auch ganz gut, aber wenn das einfach bei so unglaublich vielen Leuten im Verein halt irgendwie zutrifft, dann frage ich mich halt auch, war wirklich jedes Mal, als man die Entscheidung treffen konnte, ausgerechnet der mit der großen, tollen Düsseldorfer Vergangenheit die beste Person auf dem Arbeitsmarkt, die man dafür finden konnte?
Ja, aber Klaus Alofs hat man ja nicht auf dem Arbeitsmarkt gesucht. Der war ja nicht eine Stelle frei, die man besetzen wollte, sondern Klaus Alofs, das haben wir eben schon gesagt, war halt da, weil er halt keinen Bock mehr auf Golfen hatte oder was auch immer er sonst tut, Tennis spielen, mit Friedhelm Funkel vielleicht. Und deswegen, ja, Wir wünschen denen das Beste.
Mike Büskens ist übrigens Co-Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft.
Na, siehste.
Speaking of. War nicht unterbringen.
Jo.
Dann. Gut, wollen wir dann mal zu den weiteren Vorkommnissen kommen, die uns den Samstag noch vergnügt haben. Mhm. Ja, und zwar gewinnt die Fortuna mit 1-0 gegen die Würzburger Kickers. Erster Sieg seit dem 2-1 gegen Schalke. Erst der dritte im Jahr überhaupt. Aber es fühlt sich irgendwie noch viel länger an. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber es war auf jeden Fall eine große Erleichterung spürbar bei uns, die wir das Spiel auf dem Sofa hier in Köln geguckt haben. Aber auch so ein bisschen irgendwie in der Arena zu sehen, wo auch das erste Mal wieder Zuschauer dabei waren, nämlich 7500. Wie habt ihr das Spiel so empfunden mit den Zuschauern im Stadion? War das ein Unterschied zu den vorherigen Heimspielen noch in der ersten Liga?
Ich habe bei, ich glaube, es war bei 93 oder so, hat das jemand auch gut auf den Punkt gebracht, wenn man Spiele von anderen Mannschaften guckt, ist es eigentlich besser mit den Zuschauern, weil man irgendwie was im Hintergrund hat und Reaktionen hat.
Und das echt ist.
Ja, irgendwie so. Und bei der eigenen Mannschaft merkt man aber, wie erbärmlich das eigentlich ist, die Kulisse. Also, das will den Leuten das jetzt auch nicht vorwerfen, den 6.000, die da waren, ne? Aber oder 7. Aber so ist es halt. Ohne organisierte Fans ist es halt einfach schwierig. Es ist halt sehr spielabhängig. Es war sehr ruhig. Man konnte wieder sehr genau hören, was der linke Außenverteidiger zum Rechten sagt und so weiter und so fort. Und da zieht es einen wieder doch deutlich herunter. Und wenn wir aufs Gesamtspiel kommen und ich jetzt schon mal vorgreifen muss, selbst diese Endphase war ja sehr ereignisreich. Und es hat mich dann für den Moment auch schon irgendwie so mitgenommen. Aber ich habe gemerkt, direkt danach konnte ich ausschalten, Fernseher aus. Und es war vorbei. So. Mhm. Und da habe ich jetzt ein bisschen, weiß ich, ob es liegt an Corona und so weiter und so fort, oder ist das etwas, was längerfristig bleiben wird, aber so diese, gerade weil die letzten 10 Minuten so intensiv waren, dass es einen sonst vielleicht früher noch ein bisschen länger beschäftigt hätte oder so, das war halt überhaupt nicht so. Fernseher aus, weiter geht's.
Ja, aber schon Fernseher aus und so, ja, krass, stimmt. Man kann halt auch ein Spiel gewinnen. So. Das ist eigentlich in der Range von normalen Spielen ist das halt eigentlich immer enthalten. Also es ist schon, das fand ich besonderer.
Also ich habe es auch wirklich komplett anders empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass es jetzt auch wieder erst mein zweites Spiel war, das ich geguckt habe seit sehr langer Zeit. Trotzdem war ich wirklich richtig begeistert darüber, dass man halt wirklich einfach mal wieder ein Spiel gewonnen hat. So, auch wenn eigentlich ja so der Spielverlauf doch sehr an die Corona-Spiele irgendwie erinnert hat. Nicht zuletzt auch, indem man sich da ja irgendwie mit aller Macht versucht, irgendwie von einem hilflosen Gegner in der 95. Minute halt irgendwie noch ein Tor einschenken zu lassen. Also eigentlich war es ja wieder das absolute Rösler-Fußballspiel, nur dass jetzt halt einfach Katze Kastenmeier da halt irgendwie dann noch den Ball da rausfischt, was wirklich überragend ist. Also was, glaube ich, ja, was wirklich richtig gut getan hat. Ihm und auch uns allen, weil das irgendwie so das erste Mal jetzt irgendwie für mich war, dass ich mal wieder wahrgenommen habe, dass bei dieser Mannschaft irgendjemand halt so eine richtig brutale Siegermentalität halt irgendwie ausstrahlt, auch wenn das jetzt hier gerade leicht in so eine Doppelpassrichtung geht, aber ja, trotzdem, das hat man lange nicht mehr gesehen und hat mir dann wirklich auch viel Optimismus gegeben.
Tatsache, wow. Also ich sehe das nicht so optimistisch. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass das Spiel gewonnen wurde und ansonsten wäre der Baum jetzt auch schon am Brennen. Es hätte gut anders ausgehen können. Wir gucken uns das ja gleich nochmal genauer an. Und ich habe ja immer so an meinem Arbeitsplatz irgendwie so den Austausch, da kommen unterschiedlichste Fangruppierungen zusammen und dann, wie war es Wochenende? Ja, wir haben, der Schalke-Fan war natürlich ziemlich geknickt so und dann habe ich so gedacht, ja, haben gewonnen, aber richtig toll war das auch nicht. Also es fühlte sich für mich nicht wie der Befreiungsschlag an oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil.
Ja, ich komme ja auch aus einer ganz anderen Richtung. Also, ich hatte jetzt wirklich, das war jetzt wirklich so das erste Mal, dass ich dachte, okay, vielleicht wird die Fortuna doch nicht bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf hängen. Aber ich hatte ja wirklich große Sorgen, dass die Fortuna um den Abstieg kämpft. Und jetzt hatte man irgendwie zumindest so das Gefühl, okay, vielleicht geht es schon etwas früher irgendwie in so eine richtige Richtung. Also ich weiß nicht, habt ihr dieses Interview mit André Hoffmann nach dem Spiel noch gesehen?
Nee.
Der wirkte auf jeden Fall auch ziemlich erleichtert und ich fand es auch sehr offen, wie er da gewesen ist, indem er gesagt hat, so dass es, ja, also so ein bisschen das, was ich jetzt auch gesagt habe, dass es einfach unglaublich wichtig ist, dass die Mannschaft für den, also gemünzt quasi auf den Moment, wo man gerade steht, dass man irgendwie noch ganz am Anfang von dem Prozess ist, dass man da jetzt halt irgendwie schon ein Spiel gewonnen hat, ist halt einfach unbezahlbar. Ungefähr sowas hat er gesagt.
Ja, stimmt auch.
Das stimmt natürlich total. Ja. Also ich meine, diese Erleichterung hatte ich da auch. Und ich meine, vielleicht kann das ja auch der Brustlöser sein. Aber wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Ja,
das hat auch Uwe Rösler gesagt, so von wegen, das ist das erste Mal in weiß ich nicht wie lange, dass wir ein Spiel gewinnen. Und das ist halt unfassbar wichtig, dass die Spieler wissen, dass man auch Spiele gewinnen kann.
So. Genau.
Und das macht schon was aus. Wollen wir mal zur Aufstellung kommen?
Ja.
So. Irgendwelche Gedanken?
Der Karaman-Faktor ist jetzt halt wieder da. Er hat sich jetzt dafür entschieden, bei Düsseldorf zu bleiben, denn dann kann Rösler mit zwei Stürmern spielen. Das hatte er ja vor. Aber eigentlich dann Euphorie. Stark, dass man ihm die Chance gibt. Ja. Und dann war ja nur die Frage, als man die Aufstellung sah, wie sortiert es sich? Und es war dann eher so ein 4-4-2 defensiv, sogar so eine flache 4-Rakete im Mittelfeld. In der Offensive war so Botka dann ein bisschen der offensivere Part als Botzek.
Ja, Botzek, die haben ja teilweise haben dann beim Offensiven schon auch die Außenverteidiger weit nach vorne geschoben und Botzek quasi in die Dreierkette.
Ja.
Also so im Aufbau war ja schon Botzek so der.
Ja, es hat sich so entwickelt, weil was mich an dem Spiel am meisten genervt hat, dass diese komplette Gegner-Vorschau von mir letzte Woche komplett für den Arsch war. Ja. Hat ja einfach gar nichts gestimmt, was ich da gesagt habe. Würzburg hat sich einfach Premium hinten reingestellt und überhaupt nicht mitgespielt und hat nur lange Bälle gespielt. Also ein komplettes Gegenteil von dem, was ich da behauptet habe, was sie tun würden oder tun könnten. Und da war dann irgendwann, hat man gemerkt, okay, Botzek muss sich hinten reinfallen lassen, um die Außen, auch die Innenverteidiger ein bisschen nach außen zu ziehen und irgendwie mehr Möglichkeiten im Spielaufbau zu schaffen, weil ansonsten hat da Würzburg quasi bis zur Mittellinie gewartet und hat dann Beton gerührt.
Ja, ich finde, wir haben das nicht schlecht gemacht.
Von Würzburg?
Ja, also ich sag mal, die erste halbe Stunde ist doch der Plan voll aufgegangen.
Ja, bis auf, dass man halt in der dritten Minute mal locker 1-0 führen kann.
So. Ja, richtig. Ja. Versemmelt. Aber ich meine, ansonsten, bis auf diese Chance, da gab es noch eine riesige Chance von Würzburg über den Pfeiffer irgendwie.
Achso, Pfeiffer, ja, richtig.
Genau. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war ja fast die größere Chance. Und ansonsten.
Ja, weiß ich nicht, die erste Chance, also wenn der Ball da. Ist ja eigentlich ideal, schönste Grundlinie dann zurückgelegt.
Ja. Mhm. Und er hat freie Schussbahn.
Schussbahn.
Ja, gut, wollen wir jetzt nicht aufrechnen, aber war ähnlich groß die Chance. Ich meine, dann, klar, es kann 1-0 stehen für Fortuna, es kann 0-1 stehen, aber dafür ist, da würde ich sagen, dieses hinten drin stehen von Würzburg ist schon aufgegangen in der ersten halben Stunde. Und das wird halt einfach etwas sein, worauf sich Fortuna in dieser Saison noch ein paar Mal einstellen muss. Ja, und man hat halt gesehen, die haben so ihre Problemchen noch damit. Mal keine Ahnung. Wir haben ja gesagt, irgendwie die Mannschaft ist noch am Suchen. Und dann hoffen wir mal, dass sie bald findet. So, ja.
Ja, und wenn auch ein paar Dinge vielleicht mehr klappen. Also die Pässe waren sehr ungenau, Ballverlagerungen. Das ist ja gerade, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, hat überhaupt nicht geklappt. Es war dann schon sehr, sehr schwierig.
Die Diagonalbälle, das ist mal trainieren.
Halt auch Botzek der Einzige im Kader, der das auch kann, der die Übersicht hat zumindest. Also so,
aber auch nicht nur, also auch zum Beispiel das hat auch Zimmermann eigentlich letzte Saison besser gemacht, dass er quasi dann einfach mal den Ball rüberschlägt auf die linke Seite und so. Hat noch gar nicht geklappt.
Ja, und ich fand es halt auch interessant, irgendwie eigentlich musst du da halt über die Außen die halt die Mannschaft auseinanderziehen, Ball verlagern, über die Außen kommen. Und Ofori und Borello sind in der ersten halben Stunde zweimal so nach innen gezogen und innen war total dicht. Also ich muss sagen, warum?
Auch da möchte ich dir, ich fand halt das nach innen ziehen von Ofori hat schon teilweise auch mal, also vor allem dann später noch im Spiel, aber hat halt auch mal dann zwei Verteidiger auf sich gezogen, wo dann links hinter Hartherz frei wurde.
Genau.
So. Also das fand ich nicht so schlecht. Also ich fand generell viel besser als jetzt beim HSV-Spiel zu sehen, was die Idee war. So. Also eben, dass man eben dieses Hinterlaufen und dass man eben zur Grundlinie durchkommt, ist ja ganz offensichtlich irgendwie durch die Mitte versucht man es erst gar nicht, so habe ich das Gefühl. Aber
macht ja auch keinen Sinn,
Die Spieler nicht dafür hast. Wenn du die Spieler nicht dafür hast. Aber also fand schon, dass sie immer wieder versucht haben, über die Außen eben den Druck aufzubauen. Und dann, klar, dann gab es eben Fehlpässe und Fehlentscheidungen im Abspiel und
Unzulänglichkeit. Oder ob man jetzt weiterspielt oder reklamiert. da gab es in der 24. Minute ja diese Sache da.
Was wird
reklamiert und das Spiel läuft weiter und wenn da nicht sowohl Ofori, der da reklamiert und Hartherz aber auch, der viel eher an der Grundlinie hätte sein können, wenn Hartherz da nicht so krass reklamiert, sondern einfach weiterspielt, hat er da viel mehr Zeit, den Ball nach innen zu geben. So. Aber macht er halt nicht, sondern guckt erstmal auf Ofori, was macht Ofori? Er reklamiert, oh, dann muss ich auch reklamieren. Also, ja, die erste halbe Stunde, da war ich schon ziemlich enttäuscht und habe mir hier aufgeschrieben, unkreativ, oft ideenlos und insgesamt trist, das Spiel. Habe ich mir tatsächlich für die erste halbe Stunde aufgeschrieben.
Eieiei.
Aber es wurde ja dann kurz vor der Pause, wurde es ja besser. Also, da gab es ja Chancen im Minutentakt.
Ja.
Und da ist eigentlich krass, dass man da so wenig drauf rausmacht.
Ja, das trifft halt irgendwie auch so ein bisschen so die Erfahrung aus den ganzen letzten Spielen, so dass auch einfach Fortuna immer unglaublich viel investieren muss, um halt irgendwie mal ein Tor zu schießen.
Ja, also
so genau das Gegenteil irgendwie von dem, was man eigentlich in der Hinrunde 2019-20 irgendwie hatte, wo man wirklich oft grottenschlecht gespielt hat, aber Ruven Hennings irgendwie aus jedem Winkel und aus jeder Entfernung und zur Not halt irgendwie mit rechts irgendwelche Bälle in den Winkel gedroschen hat. So, und das fehlt jetzt einfach seit super langer Zeit halt extrem, auch wenn man halt irgendwie gegen extrem starke Mannschaften irgendwie auf Augenhöhe ist, wenn man irgendwie einen Gegner dann ja irgendwie doch relativ klar beherrscht, wie jetzt die Würzburger, man macht dann halt irgendwie einfach seine Chancen nicht so und es braucht halt einfach unglaublich viel und es wirkt ja irgendwie einfach so. Es ist alles unglaublich mühsam und schwerfällig und die warten irgendwie da wie durch Treibsand halt irgendwie immer auf das gegnerische Tor zu und dann ist es das irgendwie dann wieder gewesen. Also irgendwie, wenn man da ein bisschen kaltschnäuziger ist, wenn man da irgendwie zwei, dreimal vielleicht irgendwie ein bisschen so eine bessere Entscheidung trifft, also irgendwie so, ich glaube, so ganz symptomatisch für mich, wo ich glaube ich echt so ein bisschen verzweifelt bin, war halt so eine Situation, wo Euphorie auf dem linken Flügel halt irgendwie einmal nach einer richtig starken Bewegung, wo er den Gegner ins Leere laufen ist und mehr oder weniger komplett frei ist und einfach komplett so schräg aufs Tor zustarten kann, hat dann irgendwie zwei Leute, die er im Rückraum irgendwie anspielen könnte, aber stattdessen nimmt er irgendwie das Tempo raus, verzögert und dann ist die Chance halt irgendwie vorbei. Und da gab es ja wirklich zig solcher Situationen und es gab natürlich irgendwie auch einfach die ganzen Abschlüsse, wo einfach mal einer sitzen müsste oder auch mal zwei einfach. So, das waren auch wirklich genug Chancen dabei, um auch mal zwei Tore zu schießen, Herrgott nochmal.
Aber da sieht man dann meiner Meinung nach auch schon wieder das Problem daran, wenn halt so Bodka der offensivere der beiden defensiven Mittelfeldspieler ist, der ist halt nicht für die Tore zuständig. Also der hat einfach keine vernünftige Schusstechnik oder kriegt das dann in dem Moment nicht hin. Und das ist halt natürlich, also das ist halt problematisch, weil natürlich muss mal jemand aus dem zentralen Mittelfeld auch in so eine Schussposition gebracht werden und kommen. Das ist ja gut, dass das klappt, dass er dann eben im Rückraum angespielt werden kann. Aber da kann man sich halt nicht drauf verlassen, dass das zu Torerfolgen führt.
Ja, aber sicher, das stimmt. Und es ist halt, also eigentlich die Taktik da mit Borello, Ofori und dann halt dem Hinterlaufen ist ja eben auch, vielleicht, auch wenn die wieder viel geflankt haben, aber vielleicht dieses Flankending soll mit den flachen Bällen von der Grundlinie zurück. Und das funktioniert nur dann, wenn du den 16er voll machst mit eigenen Spielern. Und klar, da ist es gut, dass man mit zwei Stürmern spielt, aber dann wird eben der Position des eher offensiv orientierten zentralen Mittelfeldspielers umso wichtiger, weil er in mehr Abschlusssituationen kommen könnte. Und das hat halt Sobotka nicht geschafft, so richtig. Ja. Aber was ich ja interessant finde, und da muss ich ja auch ein Lob an den von mir immer jetzt schon geschätzten Herrn Hartherz, weil der ist nämlich, es ist erstaunlich, dass sich das Spiel der Fortuna stärker nach links orientiert hat, was auch an Ofori gelegen haben mag im Vergleich zu Borello, aber auch nach Oforis Auswechslung und mit Pledel blieb die linke Seite die sehr viel aktivere Seite. Und da frage ich mich, ob das eben nicht auch mit Hartherz zu tun hat, vielleicht auch in Kombination mit Karaman, der da stärker präsent war. Also das ist schon, weil letzte Saison war Zimmermann noch der sehr viel aktivere Außenverteidiger, der Spieler, der fast mit am meisten Ballbesitz immer hatte, die meisten Ballkontakte, über den viel mehr lief. Und das war er am Samstag, war er sehr unauffällig, eher Zimmermann, nicht schlecht, aber unauffällig, und Hartherz eben, die linke Seite, nicht Hartherz, aber die linke Seite eben, die deutlich stärkere.
Ja, aber also ich werfe einfach mal die These in den Raum und lasse sie so stehen, dass das vielleicht weder an Zimmermann noch Hartherz lag, sondern an Flecker.
Ja, das ist nicht seine Stammposition, der eigentliche Rechtsverteidiger hat gefehlt. Aber trotzdem, es ist halt auch aber stell dir mal letzte Saison vor. Da hätte man das, also jetzt klar, erste Liga, aber hätte man doch eine Schwachstelle des Gegners gar nicht ausnutzen können auf links.
Ja, das gut, stimmt. Weil halt der linke Außenstürmer Kovnatski halt immer mit verteidigen musste.
Ja, richtig.
Oder verletzt war. Oder verletzt war dann, ja. Ich wollte aber auch, also ich fand aber in ein paar Situationen, dass Hartherz defensiv zu passiv ist und nicht auf den Mann drauf geht und damit auch Torchancen entstanden sind, dadurch, dass der den Schritt zu spät war oder ich finde auch zu spät reagiert hat, zu langsam reagiert hat. Also der hatte schon auch seine Probleme mit dem Herrn Baumann, der dem Sky-Reporter sehr gut gefallen hat, wie er alle zwei Minuten betont hat. Defensiv, also ich finde, der ist auf jeden Fall sehr aktiv und so, stimme ich dir zu. Und ich fand das auch mit Ofori zusammen wirklich nicht schlecht, dafür, dass die jetzt das zweite Spiel zusammen bestritten haben, was so das Zusammenspiel anging. Aber deswegen sagte ich vorhin, dass ich es nicht schlecht finde, wenn es auch noch eine Option für ihn gibt, weil so in der Rückwärtsbewegung fand ich manchmal doch einfach noch ein bisschen, also ja, immer wieder so Momente, wo er dann halt zu spät ist und da dann eine Flanke geschlagen werden kann oder ein Abspiel, weil er nicht am Gegenspieler dran ist.
Also ich finde auch für sein Alter und klar, der Junge kommt noch. Ich fand es total schön, Kelvin Ofori von Anfang an in der Mannschaft zu sehen. Aber ich fand es auch richtig, ihn nach einer Stunde runterzunehmen, weil ich fand, am Anfang der zweiten Halbzeit hat er verstärkt falsche Entscheidungen getroffen. Und ich fand es genau richtig, ihn da nach einer Stunde erstmal runterzunehmen.
Ja. Soll man noch darauf hinweisen, dass Borello zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil gelb-rot gefährdet?
Oh ja, dass diese frühen Verwarnungen waren auch unglaublich dämlich.
Ja. Ja, aber der Schiri hat aber auch die gelbe Karte sehr locker gehabt.
Das war schon, stimmt. Insgesamt, also sind es ja auch dann, glaube ich, ich weiß nicht von den Eingewechselten, aber insgesamt sehe ich hier schon mal 6. Wisst ihr, ob die Eingewechselten auch noch?
Nee, ich glaube, es waren 6, aber.
Aber
ich
ist schon grade, krass gewesen. Grade,
ja. Also, ich fand es auch wirklich, die Linie war sehr hart.
Ja.
Und gerade bei Borello muss man dazu irgendwie auch nochmal sagen, dass der, glaube ich, in der
in der ersten Hälfte zwei Fouls gegen sich gepfiffen bekommen hat. Beim ersten Foul gab es halt direkt gelb, was zumindest so ein bisschen hart war, aber okay. Das zwei beim, als das zweite Foul gegen ihn gepfiffen wird, da spielt, wenn überhaupt, der Würzburger ganz leicht gegen ihn Foul, aber auch das sollte man eigentlich gar nicht pfeifen. Aber wenn, ist es halt Foul vom Würzburger. Und nur deswegen ist halt Borrello so früh gelb-rot gefährdet und muss dann halt irgendwie zur Halbzeit raus, was auch wirklich richtig bitter war, weil das schon auch ein krasser Qualitätsverlust war, dann, als dann Zimmer auf der Seite war.
Ja, definitiv. Ich glaube auch John Zimmer, ich bin gespannt, aber in der Startelf werden wir den, glaube ich, lange nicht mehr sehen.
Ja, zumindest nicht bei solchen weil wenn der Gegner hinten drin steht, was will dann John Zimmer mit seiner Geradeauslaufigkeit?
Ich muss das nochmal kurz nachgucken, Pledel ist für Borrello gekommen.
Ja, aber er hat dann, die haben dann
Seiten getauscht.
Ja. Genau.
Der Zimmer ist getauscht, aber gekommen. Zimmer ist für Euphorie gekommen. Ja.
Ne? Genau, aber dann ist genau das, was halt, also Pledel war dann war halt auf der rechten Seite auch völlig abgemeldet. Und dann, als er dann nach links gegangen ist, hatte sich tatsächlich deutlich besser und hat sich auch gut dann quasi da, wo Euphorie in der ersten halt für Wirbel gesorgt hat und wie Tim auch richtig gesagt hat, in der zweiten hat es schon deutlich nachgelassen hat und eben diese mehr Fehlentscheidungen eingebracht hat. Da war dann Pledel halt da und konnte eben die Schwäche der Rechtsverteidigung nutzen, der Würzburger Rechtsverteidigung, ja.
Ja. Ja, das führte dann ja auch irgendwann, also ich meine, es gab ja schon vorher den Abschluss, den Giefer noch besser entschärft, aber auch schon andeutet, dass er mal gerne einen in die Mitte entschärfen will und da muss dann nur jemand stehen, so. Ja, und beim zweiten Mal stand genau an der Stelle der später eingewechselte David Kownacki und ich glaube, da haben wir uns alle sehr für ihn gefreut. Ne?
Oh ja.
Also ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Märchen.
Krass. Ja, ein Märchen. Ja, schon krass zu sehen, oder wenn ein Typ ein Tor schießt und du halt der erst so ganz normal Stürmer sich freut und dann plötzlich so die echten Emotionen so über ihn hineinbrechen. Ja,
schon krass, wenn man sich überlegt, ne, dass der halt einfach 15 Monate kein Tor gemacht.
Na.
Für jemanden mit der Qualität, jetzt auch noch in der zweiten Liga angekommen und so weiter, also das plus irgendwie so jede Verletzung mitgenommen, Covid mitgenommen, also wirklich einfach ein richtig furchtbares Jahr irgendwie gehabt, sportlich und ja, und da jetzt endlich mal wieder zu treffen und halt irgendwie auch gleich so ein wichtiges Tor zu machen, das hat einfach, glaube ich, einen unschätzbaren Wert für die Fortuna und vor allen Dingen aber auch für irgendwie für ihn selbst und wir wünschen uns ja irgendwie alle, dass er da jetzt vielleicht irgendwie mal so ein bisschen Kontinuität irgendwie in seine Leistungen bekommt, ne? Weil dann ist er halt auf jeden Fall einfach einer der absoluten Top-Spieler in der Liga.
Ja, in der zweiten Liga, Wahnsinn. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut. Bei unserem Tippspiel hat von uns Vieren auf jeden Fall niemand ihn auf dem Zettel als besten Fortuna-Torschütze.
ja, stimmt, weil er so abgemeldet war, aber wahrscheinlich...
Naja, Leute, er hat jetzt ein Abstaubertor gemacht gegen Würzburg.
Ja, also, und unter der Woche 60 Minuten in der zweiten gespielt.
Ja, also, ich aber hat nichts getroffen.
Nee, aber wohl sehr gut gespielt trotzdem.
Nein, ich wollte es nur fürs Protokoll festhalten. Wir tippen alle auf Ruven. Und ich meine, der hat ja da auch einen Anteil an dem Tor. Also ich sag mal, wenn der den Ball da nicht trifft, dann muss Giefer den nicht in die Mitte klären und dann kommt Kownacki gar nicht zu diesem Märcheneinstand. So, ja.
Vorher aber schon eingewechselt wurde Shinta Appelkamp
für
Marcel Sobotka. Das sollten wir jetzt auch nicht ganz unkommentiert lassen.
Ja, das ist, hat mich erstmal natürlich sehr gefreut. Es sind ja immer diese Local Player, die man dann auch hofft, dass sie eine große Rolle spielen werden in der kommenden Saison. Und ich sag mal, bei Appelkamp, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich nicht so viele Spiele der zweiten gesehen, in Klammern null, habe ich halt immer nur gelesen, was für ein Potenzial da ist. Gesehen habe ich es jetzt am Samstag noch nicht.
Das Ding war, der ist eingewechselt worden, als gerade so eine Phase war, wo Würzburg plötzlich aufkam, hatte ich das Gefühl. Und wo Fortuna so ein bisschen, also so ab der 60. Ich finde so die erste Startviertelstunde hatte Fortuna das Spiel, also nach der Pause, doch auch irgendwie im Griff. Und dann hat irgendwann plötzlich Würzburg mal so 15 Minuten Dampf gemacht. Und genau in der Phase. Ab der
60. direkt, ja.
Ja, schon, genau.
Ja.
Und genau in der Phase ist eben Schinter eingewechselt worden, der ja auch eher für die offensiven Akzente, glaube ich, eingewechselt wurde. Dem wird ja schon, also Uwe Rösler ist ja ein Riesenfan. Und ich glaube, der hat genau
von all seinen Spielern.
Der war schon auch speziell noch von Schinter. Der hat ja schon dafür gesorgt, dass der so am Start ist. Und ich glaube, das Problem war, dass der gesagt hat, so, du gehst jetzt auch mehr auf die Box und in die Box und so. Und um halt das, was so Botka nicht glückt, vielleicht eher bei Schinter Appelkamp zu suchen. Und das ging dann halt schief, weil plötzlich Würzburg sich gedacht hat, wir machen jetzt mal was, vielleicht könnte hier ja doch was gehen.
Ja, ich habe auch gesagt, also ich fand auch, dass man wie zumindest so in Teilen schon hat aufblitzen sehen, was man sich da von ihm erhofft. Irgendwie so ein bisschen Pressing-Resistenz im Mittelfeld, irgendwie so ein bisschen Ruhe, irgendwie auch unter Druck und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch ein bisschen Zukunft hat. Das war jetzt irgendwie sein Debüt und ich bin sowieso auch erstmal noch gespannt, ob man jetzt wirklich, wie das jetzt irgendwie am Samstag aussah, im zentralen Mittelfeld mit ihm plant, so als der offensive Achter, weil er ja, weiß nicht, in der zweiten ja auch irgendwie mehr Außenstürmer gespielt hat oder auch mal in der Sturmspitze sogar. Auch generell irgendwie ist es irgendwie immer noch, glaube ich, das Problem, dass man ihm, ja, dass das ihm, glaube ich, extrem helfen würde, wenn er dann noch ein bisschen körperlich zulegen würde.
Ja.
Aber ja, trotzdem ist es ja irgendwie. Fand ich jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie so negativ ausgesehen hat.
Nö, nicht negativ, aber er hatte nicht so viel Chancen. Ja, genau, hatte in der Phase nicht so viele Chancen, so zumindest seine Offensivpower irgendwie unter Beweis zu stellen, hatte ich das Gefühl.
Wurde am Ende nochmal auffällig, aber gegen seinen Willen. Aber vielleicht sollten wir vorher noch über diesen Elfmeter in der 90. Minute.
Ja, halten wir zu ihm schon mal fest, Karls Zeit wird kommen und dann müssen wir viel mehr ihn Karl nennen. Ja.
Schinter Karl.
Karl ja. Schinter.
Oder Schinter Karl.
Nee, Schinter Karl.
Ja,
der Elfmeter. Ich meine, wir haben eben schon über die Linie des Schiedsrichters, dass er wirklich bei allem irgendwie die Pfeife im Mund hatte und relativ schnell gelbe Karten gegeben hat, geredet. Ja, hat mich nicht verwundert, dass er da pfeift.
Ja.
Nö, leider nicht.
Ist halt auch einfach so super schade, weil André Hoffmann halt, wir haben jetzt noch gar nicht eigentlich wirklich über die Defensivleistung gesprochen. Hoffmann und Danso hat ja wohl ziemlich gut funktioniert.
Ja,
André Hoffmann ist einfach, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass er im Team ist. Und ist dann blöd halt, dass er dann am Trikot zieht, nachdem er einfach so eine unfassbar souveräne, gute Leistung da hinten gebracht hat.
Ja, also ich meine, das Glückliche ist ja, dass er dann einen Torwart hat, der das dann für ihn ausbügelt, weil wirklich möchte ich dir auch absolut beipflichten. Er war mit einer der Stützen des gesamten Spiels so. Man weiß, wie man da hinten drin hat, so, und dann kommt sowas und dann in den 90. und du denkst, ach, oh, geht das schon wieder los, aber dann kommt Carsten Meyer.
Ja, saugeil.
Ja,
einfach generell ein saugeiles Spiel gemacht. Musste natürlich auch nicht viele Flanken irgendwie aus dem 16er fischen oder so, aber die Paraden waren ja astrein und diese eine Aktion, wo er halt aus dem Tor rauskommt und da rettet.
So richtig Manuel Neuer-mäßig.
Ja. Überragend.
40,5 Meter vorm eigenen Tor. Richtig stark. Also, der hat mir auch unglaublich gut gefallen.
Ja.
Sich da halt irgendwie auch irgendwie ganz gut eingefügt irgendwie in die Defensive, wo er, wie gerade schon angesprochen, wirklich einiges schon richtig vielversprechend irgendwie ausgesehen hat. Und wo ich jetzt irgendwie auch, glaube ich, so das erste Mal richtig begriffen habe, so was man da eigentlich mit dann so Hoffmann hinten drin für einen Fund hat irgendwie, ne? Also dass man jetzt sich zumindest irgendwie vorstellen kann, dass wenn die beiden fit bleiben, hat man da schon einfach ja, eins der absoluten Top-Innenverteidiger-Pärchen für die zweite Liga. So, und das gehört eben halt auch zu den Punkten, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, die mich halt an diesem Tag halt so positiv gestimmt haben.
Aber die sind die sind ja wieder so gut, also vor allem dann so, gefällt mir so gut, dass ich ja wieder genervt bin, dass der ausgeliehen ist. Ne? Das ist ja dann, wenn man darüber nachdenken muss, dann ist es eigentlich ein sportlich gesehen gutes Zeichen, weil es eben zeigt, dass man das, was richtig gut läuft auf dem Platz, aber dann denkt man sich, ja, ist halt aber auch nur ausgeliehen. Ja,
scheiße,
gut, ist auch erst der zweite Spieltag und aber klar, neues Innenverteidiger-Duo, weiß man nie, was man bekommt, das sieht aber erstmal ganz gut aus.
Also so diese Unkenrufe, dass es keinen Abwehrchef gibt und bla, was halt nach dem HSV-Spiel alles kam, was ja auch nicht besonders war gut war. War das ein
FB-Artikel? Ja, natürlich war das ein FB-Artikel.
Aber also ich meine, und selbst wenn dann halt mal so ein Schnitzer wie dieser Elfmeter unterläuft, hat man halt noch Kastenmeier hinten drin. Und ich meine, mit den dreien jetzt mal erstmal verletzungsfrei durch die Hinserie kommt, dann sieht das hinten schon recht ordentlich aus.
Aber das ist ja auch nicht überraschend. Also da haben wir doch auch nie drüber gesprochen, dass nachdem da die Klauseln nicht gezogen worden sind, dass die defensiv gut hinten stehen werden, da habe ich überhaupt nie gezweifelt. Und das war, glaube ich, auch hier wenig Thema. Das Hauptproblem ist die Offensive und es ist auch das Schwierigere beim Fußball, gerade in der Liga, wo jeder sich gut hinten reinstellen kann. So. Aber ja, daran wird man arbeiten.
Ja.
Und vielleicht am Fingerspitzengefühl des Trainers kann man auch noch arbeiten.
Und ich werde definitiv an meinen Tipps arbeiten. Also 3 Gegentore tippe ich nicht nochmal.
Aber das Fingerspitzengefühl des Trainers, ja. Es gab nämlich noch ein weiteres Debüt. Und zwar Jamil Siebert, der in der 93. Minute zu seinem Profidebüt bei der Fortuna kam. Aber leider halt zu Lasten von Shinta Appelkamp, der dann völlig entgeistert wieder ausgewechselt wurde. Mhm. Das ist irgendwie ein harter Move, oder?
Mhm. Also ich finde das eine absolute Katastrophe. Ja. Und vor allem dann mit der Argument von Rösler dann in der Pressekonferenz, ja, man kann das psychologisch Richtige machen oder das, um das Spiel zu gewinnen, wo ich mir denke, ja stimmt, es gab nämlich nur Shinta Appelkamp, den man hätte auswechseln können. Er war der einzig verbliebene Spieler auf dem Platz. Also da kannst du doch auch genauso gut John Zimmer rausnehmen in der Situation, weil du ja nur weißt, okay, du musst jetzt den langen Typen bringen, weil jetzt kommt nochmal die Flanke rein von Würzburg und danach ist das Ding durch. Da brauchst du auch keinen John Zimmer mehr, der halt für den Konter da steht. Das finde ich schon.
Ja, ich fand es auch krass. Ich habe im ersten Moment gedacht, was für ein bitteres Debüt, jetzt verletzt er sich direkt. Und als ich dann gerafft habe, dass er sich nicht verletzt hat, da habe ich echt gedacht,
noch viel schlimmer eigentlich.
Ist vielleicht eigentlich noch schlimmer für den Jungen jetzt, ja.
Ja, es war wirklich einfach ein bisschen wie so auf dem Reißbrett irgendwie, ne? So dass man sich irgendwie dachte, so weiß ich nicht, der Trainer schaut sich halt irgendwie die Werte von den Spielern an. Ah, hier Aggressivität, Körperlichkeit, Zweikampf, wer hat denn hier den niedrigsten Wert? Ach ja, dann nehme ich den jetzt raus. So, weil irgendwie, wie anders ja
gerade schon sagt. Mit so einem Live-Scouting oder
ja, was? Ja, irgendwie, wie halt in so einem Computerspiel, ne? Dass man sich irgendwie anguckt, okay, Ecke, wer ist denn am schlechtesten bei einer Ecke? So, man hätte durchaus halt auch Zimmer und Plädel rausnehmen können, so, die sich da genauso angeboten hätten. Auch eingewechselt, ist natürlich auch blöd für die. Aber die hätten es vielleicht irgendwie eher abgekonnt, gerade wenn man die vielleicht irgendwie darauf hingewiesen hätte, dass man ansonsten halt hier den 19-Jährigen bei seinem Profidebüt hätte rausnehmen müssen. Genau, dass das absolut kein gutes Zeichen war. Aber ja, vielleicht kann man da jetzt auch trotzdem irgendwie sehen, aus welchem, was sich im Holzer da geschnitzt ist und ob er das einfach mal irgendwie locker so wegsteckt. Und das glaube ich eigentlich schon.
Das hat Uwe Rösler ja angekündigt.
Es ist vielleicht auch einfach eine dankbare Anekdote, so in 15 Jahren, wenn er auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt.
Das stimmt. Ja.
Bei aktuell meinem wahrscheinlich noch nichts, worauf er sowas Wert gelegt hat. Aber gut.
Wenn er dann in 5 Jahren mit Japan im WM-Halbfinale gegen Deutschland spielt. Ja, trotzdem, glaube ich, kann man da einfach auch generell nochmal irgendwie auf ihn hinweisen und eben auch nochmal auf Jamil Siebert haben wir jetzt irgendwie gemacht. Aber ja, einfach um nochmal auch das als den einen positiven Punkt, den ich da jetzt irgendwie gesehen habe, der mich richtig glücklich gemacht hat an dem Tag, um das irgendwie nochmal abzurunden, dass da halt mit Ofori und Kastenmeier irgendwie zwei Leute eine wichtige Rolle gespielt haben, die bei der Fortuna irgendwie jetzt jeweils ihr Debüt im Herrenfußball gegeben haben. Und man halt irgendwie am selben Tag dann halt zwei Leute debütieren lässt, die halt aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Und gut, Apple Cup ist, glaube ich, in Tokio geboren und spielt erst seit 2015 bei der Fortuna oder ist erst seit 2015 überhaupt in Deutschland. Aber trotzdem, ich meine, irgendwie was gibt es, was mehr für Düsseldorf steht?
Ja, ich habe Hannes-Deutsch.
Genau, als ein Schinterkarl.
Als ein Schinterkarl.
Und dann Appelkamp. Hallo, Appelkamp ist ja sowas von Düsseldorf.
Ja. Also es steht einfach absolut für Düsseldorf, plus halt wie Jami Siebert in Düsseldorf geboren, durch die ganze Jugend mehr oder weniger durchgelaufen, ist einfach großartig. Ja. Also das hat es, glaube ich, auch irgendwie zumindest in letzter Zeit nicht mehr viele solche Tage gegeben.
Nein, aber vielleicht gegen Kiel ja schon der nächste Tag, um mal eine weitere Überleitung und Zeitmanagement meinerseits hier zu betreiben.
Das ist gut.
Ja, wir werden versuchen, das vielleicht dann noch doch noch ein bisschen schneller abzuhandeln, damit wir hier jetzt nicht die 2-Stunden-Marke brechen, aber gut, wir schauen mal. Ja, genau, das nächste Spiel ist dann gegen Holstein Kiel jetzt am Sonntag um 13.30 Uhr, ein Auswärtsspiel in Kiel. Holstein Kiel ist seit 2017 wieder in der zweiten Bundesliga nach einer sehr langen Abstinenz und hat dann eigentlich, wenn man sich anschaut, wo sie herkommen, dreimal irgendwie eine relativ gute Saison gespielt. Die erste war ziemlich überragend. Da ist man erst in der Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert. Und auch die beiden Jahre danach war man eigentlich immer eher im oberen Mittelfeld mit dabei, ist nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Und so ein bisschen ist das auch, glaube ich, die Prognose, die meisten Experten Holstein Kiel für diese Saison irgendwie wieder gestellt haben, dass man relativ ungefährdet irgendwie im Mittelfeld so durch die Saison kommen wird. Ja, man hatte jetzt irgendwie in der kurzen Zeit auf jeden Fall auch schon ein paar illustre Trainer für die zweite Liga. Ja. Markus Anfang war ja der große Erfolgstrainer zu Anfang. Dann war mit Tim Walter für eine kurze Zeit jemand der Trainer, der irgendwie dann als der neue heiße Scheiß irgendwie zumindest im unterklassigen Fußball galt, aber dann bei Stuttgart doch nicht so großen Erfolg gehabt hat, aber dem ja, glaube ich, weiterhin relativ viel Trainertalent nachgesagt wird. Und in der letzten Saison relativ kurz nur dann André Schubert, der ja auch irgendwie zumindest ein sehr streitbarer Charakter ist. Seit der letzten Saison, seit letztem September, also jetzt seit einem Jahr, ist Ole Werner Trainer bei Holstein Kiel, auch erst 32 Jahre alt, also so viel zum Thema neuer heißer Scheiß. Und der hat es auf jeden Fall geschafft, die Kieler extrem zu stabilisieren. Und so sieht es jetzt irgendwie auch bisher diese Saison wieder aus. Man hat eigentlich nur zwei richtig wichtige Leistungsträger abgegeben. Mit Emanuel Ioa ist da ja einer relativ gut bekannt.
Und, gute Besserung.
Gute Besserung an dieser Stelle, genau. Ja. Und mit Salih Özcan, ein zentraler Mittelfeldspieler, der vom 1. FC Köln ausgeliehen war, ist auch zurück zu seinem Stammverein gegangen. Also richtig starke Neuverpflichtungen, die mit Stammspielerpotenzial geholt wurden, gibt es eigentlich auch nur einen. Das ist Finn Bartels, den kennt man ja auch irgendwie noch relativ gut, der von Werder Bremen gekommen ist. Gibt es
auch schon seit Ewigkeiten, ne?
Genau.
Der hat doch auch mal bei Kiel, glaube ich, seine Karriere so richtig begonnen, oder?
Ja. War der nicht auch bei Pauli und so?
Da warfen wir mal bei Pauli.
Ja, und bei Bremen jetzt natürlich am Ende viel. Ja. Und in Rostock. Aber ich glaube, der hat bei Kiel begonnen. Ja, tatsächlich, der kommt aus der Kieler Jugend, genau.
Ah ja. Erklärt es uns auch so ein bisschen, warum man diesen Transfer hat irgendwie dann stemmen können.
Ah ja.
Spieler bei Holstein Kiel ist Jae Sung Lee, ein Koreaner, der den Verein vielleicht aber noch verlassen wird. Also es gibt auf jeden Fall immer noch relativ viele Gerüchte. dass da Bundesliga-Vereine interessiert sind. Da muss man vielleicht noch so ein bisschen abwarten. Aber im Augenblick sieht es eher danach aus, als ob er auch, zumindest dann am Wochenende noch auflaufen wird. Die Kieler sind relativ gut in die Saison gekommen, mit einem 1:0 Heimsieg gegen den SC Paderborn und einem 0:0 beim Aufsteiger aus Braunschweig. Es ist allerdings relativ untypisch, dass man da so wenig Tore geschossen und bekommen hat. Also eigentlich ist die Spielweise genau umgekehrt. Man war eigentlich immer unter den Teams, die am meisten getroffen haben und auch in der letzten Saison die am meisten Tore kassiert haben in der Liga. Presst immer relativ stark und ist dann aber auch immer mal wieder hinten halt ein bisschen anfällig. Er hat jetzt zweimal mehr oder weniger mit derselben Elf gespielt. Man musste nur wegen Krankheit den Torwart im zweiten Spiel austauschen. Im ersten Spiel hat Thomas Däne gespielt, eine Neuverpflichtung. Und im zweiten Spiel wurde der jetzt von dieser Torhüter Ioannis Gelios ersetzt. Auf der Linksverteidigerposition ist Jojo Vandenberg zu erwarten.
Really?
Ja, auch ein Spieler, auf den man, glaube ich, noch mit viel gutem Willen zurückblickt.
Mit gutem Willen.
Viel gutem Willen. Ja, wie der da in Berlin in der Kurve stand.
Ja, und, absolut. Also,
das ist
super Typ, überragender Typ. Ja. In der Innenverteidigung hat sich jetzt Marco Comenda festgespielt. So ein bisschen eine Überraschung. Auch er der Spieler, über den der Aufbau läuft. Neben ihm ist Hauke Wahl zu erwarten, der Kapitän, der mehr der Typ brachialer Innenverteidiger ist, also der dann kommt mehr über Zweikampfstärke und so weiter. Rechtsverteidiger könnte man auch noch kennen, ist Alexander Ignowski, der hat vor einigen Jahren auch irgendwie ein paar Bundesligaspiele gemacht für Freiburg und Frankfurt. Ja, genau. Die eigentliche Stammkraft da ist Phil Neumann. Der fehlte im ersten Spiel rot gesperrt und ist dann jetzt im zweiten Spiel auch nicht direkt wieder reinrotiert, sondern musste dann nochmal Lignowski, die Sache ganz gut gemacht hat, den Vortritt lassen. Auf der 6 spielt Jonas Meffert, auch jemand, der schon in der Bundesliga bei Freiburg gespielt hat, allerdings glaube ich nicht so besonders viel. Und dann die beiden extrem starken Achter, also besonders offensiv starken Achter, Alexander Mühling und eben der angesprochene Jae-Sung Lee. Über die Flügel kommen Finn Bartels und Klaas Reese, auch Reese schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt.
Schalke, ne?
Genau, bei Schalke ausgebildet worden, hat jetzt, glaube ich, ist da jetzt aber irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so richtig vorangekommen, war jetzt mehrfach an Zweitligavereine ausgeliehen. Und dem würde wahrscheinlich jetzt mal so eine Saison mit richtig guter Kontinuität irgendwie gut tun. Und ganz vorne der Stoßstürmer ist Janni Serra. Der wurde auch mal eine Zeit lang, ich glaube, so im A-Jugendbereich mal ziemlich gehypt. Irgendwie hat er bei Dortmund gespielt. Und
ich habe schon mal gehört.
Ja, also da gab es auch mal kurz Stimmen, die ihm da eine größere Zukunft vorausgesagt haben, aber ist jetzt auch schon, glaube ich, etwas länger bei Kiel. Ich meine, es ist ja auch aller Ehren wert, auf jeden Fall. Aber vielleicht kennt ihr nach dem Vortrag trotzdem auch einfach noch davon der ein oder anderen. Ja, ganz interessant ist weiterhin, dass man jetzt auch zweimal nur dreimal, also dass man in beiden Spielen nur dreimal gewechselt hat und zwar auch dreimal komplett die gleichen Leute eingewechselt hat.
Mhm. Der Stamm hat sich gefunden, ne?
Der Stamm hat sich auf jeden Fall gefunden und auch sehr interessant, dass man beide Male ungefähr zur 60. Minute damit das System umgestellt hat. Man hat zweimal dann den Stoßstürmer Janni Serra rausgenommen und mit Niklas Hauptmann, den man auch von Köln ausgeliehen hat, halt noch einen weiteren für die Zentrale gebracht.
Okay. Also richtig auf zu null jetzt eher, nachdem das letztes Jahr so löchrig war, oder?
Okay. Sieht ein bisschen so aus. Auf der anderen Seite hat man schon auch eigentlich in beiden Spielen, auch wenn das jetzt die Ergebnisse gar nicht so hergeben, auch wirklich offensiv gut ausgesehen. Hat Paderborn bei dem 1-0-Sieg so ein bisschen kommen lassen, ist dann aber ständig durch Konter ständig durch Konter, was so ein bisschen das Kieler Markenzeichen ist, gefährlich gewesen. Und auch jetzt gegen Braunschweig waren genügend Chancen da, um halt das eine oder andere Tor zu machen. Also da hat man sich sogar eigentlich ein bisschen unter Wert verkauft. Hat da viel, viel mehr Ballbesitz gehabt, aber das eigentlich auch relativ gut gelöst. Von daher kann man eigentlich auch so ein bisschen mit beiden Spielsituationen relativ gut umgehen. Ja, aber wie du es jetzt gerade schon mit deinem Einwurf so ein bisschen bestätigt hast, Tim, es war auch so ein bisschen meine Befürchtung, als ich das gesehen habe, dass man jetzt da schon so ein bisschen sich vorstellen kann, wie wahrscheinlich Kiel dann im Heimspiel gegen Paderborn, war ja auch ein Heimspiel, wie man da halt gegen den Aufsteiger, gegen den Absteiger aus der ersten Liga halt agieren wird.
Mhm. Sollen sie mal kommen.
Sollen sie mal kommen mit ihren Kontern.
Ja, dann so läuft die dann ab und der Hoffmann macht sie weg. Fertig aus.
Ja, es kann ein kompliziertes Spiel werden. Aber ich meine, nach der letzten Woche, Lou, bist du jetzt positiver gestimmt oder wird das dein nächster Niederlagentipp?
Beides. Also ich bin auf jeden Fall positiver gestimmt, ganz klar irgendwie, weil die Mannschaft ja irgendwie schon so ein bisschen jetzt gegen Würzburg zumindest irgendwie so das gezeigt hat, so das Mindestmaß von dem, was man sich erhoffen konnte, stabile Defensive, die ersten guten Ansätze und so weiter. Aber trotzdem habe ich die Befürchtung, dass Kiel einfach viel eingespielter, viel stabiler ist, gerade weil einfach sehr, sehr viele Leute, also weil er halt, glaube ich, einfach, ja, die haben jetzt eben auch irgendwie zweimal relativ stabil agiert und die Fortuna halt irgendwie nicht. Und ganz viele Abläufe sind irgendwie klar, so das ganze Zentrum ist zusammengeblieben. Ich hab kein gutes Gefühl dabei und vermute so ein bisschen, dass man da wieder verlieren wird. Man hat jetzt auch eine Option fürs zentrale Mittelfeld weniger mit Alfredo Morales, der aber sowieso jetzt, der sich verletzt hat, eine Bänderverletzung. Der war jetzt sowieso so ein bisschen außen vor, wäre jetzt auch eigentlich meine Vermutung für das Spiel gewesen, dass wenn man da nochmal jemand anderen für die Zentrale bringt, dass er Piotrowski sein würde, bevor man Morales bringt. Trotzdem natürlich irgendwie nie gut, ne? Alleine weil man ja also auch einfach dieses Kontingent von 5 Wechseln ja irgendwie hat und das ja jetzt gerade in dieser Saison mit den vielen Spielen in kurzer Zeit irgendwie dann häufig auch einfach ausschöpfen sollte.
Also du hast die Befürchtung, dass man denen quasi, also wenn ich deine, du hast ja das gut analysiert, dass man denen so ein bisschen ins offene Messer laufen wird. Und das glaube ich eben nicht. Also ich meine, immerhin spielt man nicht zu Hause. Man hat bewiesen, dass man geduldig spielen kann. Und deshalb hoffe ich eigentlich, dass man da auch 1-0 gewinnt.
Ich sage 1-2 für Fortuna Düsseldorf. Ich glaube auch daran und ich hoffe auch, selbst wenn es kein Sieg werden soll, dass man halt eine Entwicklung sieht nach vorne. Das wäre etwas, worauf ich setze.
Ja, und ich tippe jetzt einfach mal ein 3-0 für die Fortuna. Ich glaube, die Konter werden ins Leere laufen. Kastenmeier wird den Kasten sauber halten. Die Abläufe werden jetzt immer besser. Ich glaube nicht, dass es viel Veränderungen in der Startelf geben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er Sobotka ersetzt. Aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass er es genauso versuchen wird. Eine Option ist halt Nana Ampoma, wobei ich nicht glaube, dass er von Anfang an spielen wird. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung noch auf die ghanaische Flügelzange, Ofori über rechts und Nana über links. Und
ich glaube, der wird aber erst eher Ja, wobei, ich glaube, er wird eher Ofori rausnehmen für Ampoma als Borrello.
Ja, glaube ich auch. Ich
auch glaub, wenn Borrello noch defensiv ein bisschen schwächer hat.
Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Plädel und Borrello spielen.
Ja.
Oder, ja, also einer von beiden wird auf jeden Fall spielen, würde ich denken. Und dann,
ja, ich glaube auch, dass Plädel vielleicht mal von Anfang an kommt.
Der beiden Gannamen halt dazu stellen. Und da denke ich, dass eher Ofori die Nase vorn haben sollte. Das ist einfach so ein bisschen das, was ich erwarte. Ich habe halt wirklich immer noch große Bedenken irgendwie beim Zentrum, wenn da jetzt Prip irgendwie nicht fit wird.
Wird er, glaube ich, nicht.
Und das wird er ja scheinbar nicht. Ja, deswegen glaube ich, dass Holstein Kiel das 2-1 gewinnen wird.
Aber meint ihr, der wechselt Sobotka noch?
Nee.
Aus? Nee.
Nein.
Glaube ich auch nicht.
Ja, gut, wir wissen ja auch,
wir werden sehen.
Dass wir ganz offensichtlich von Fußball nicht besonders viel Ahnung haben. Herzlichen Glückwunsch an Katharina, die das Tippspiel dicke anführt. Und,
ja, und ich hoffe, dass ich keine Ahnung habe.
Oh, ich bin Vorletzter.
Ich glaube, ich bin Drittletzter.
Nee.
Ja, wir werden sehen. Also, ist ja ein Marathon, kein Sprint.
Richtig.
Absolut. Ja.
Gut. Was das Wochenende bringt, vielleicht wird es eine ähnlich ereignisreiche Woche. Mal sehen, wir werden den Transfermarkt beobachten. Alles Weitere besprechen wir dann, nachdem Transferfenster geschlossen ist, nächste Woche in der gewohnten Runde.
Alles klar.
Bis dann. Ciao.
Ciao.